herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung, dem Literaturpodcast, in dem es circa einmal im Monat um Literatur und alles, was mit Literatur zu tun hat, geht. Unser erster Gast im neuen Podcast-Jahr 2025 ist die Kabarettistin und Autorin Ulrike Heidacher. Wir haben sie zum Gespräch über ihren im Sommer 2024 erschienenen Roman Malibu Orange getroffen. Viel Freude beim Zuhören!
Ulrike Heidacher wurde in Graz geboren und hat dort sowie in Wien Germanistik studiert. 2009 gründete sie mit Antonia Stabinger das Theaterkabarett-Duo Flüsterzweieck, das bereits zahlreiche Kabarettpreise gewann. 2018 brachte sie ihr erstes Soloprogramm Aus Liebe auf die Bühne. 2019 erhielt sie das Staatsstipendium für Literatur. 2 Jahre darauf, 2021, erschien ihr Debütroman Die Party, eine Einkreisung im Leikamp Verlag. Er wurde mit dem Peter Rossecker Literaturpreis ausgezeichnet und 2024 am Schauspielhaus Graz uraufgeführt. Ebenfalls 2024 wurde sie von Klaus Kastberger zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen und es erschien ihr 2. Roman Malibu Orange, über den wir heute sprechen wollen.
Ja, wir zeichnen dieses Gespräch im Dezember 2024 auf und aus dem, was Rebecca gerade über dich einleitend erzählt hat, geht schon hervor, dass 2024 unglaublich viel passiert ist eigentlich, oder? Wie war denn dein persönliches 2024 abseits von politischen und anderen Katastrophen, also in Bezug auf deine Literatur und deine Arbeit?
Es ist eh erstaunlich, wenn man das dann hört, zusammengefasst, dann denke ich mir auch, boah, da ist eigentlich echt viel passiert. Das ist auch angenehm, das mal zu hören, weil selber ist man immer eher kritisch zu sich selbst und dann denkt man, dann ist eh einiges passiert. Es war sehr ereignisreich, das war es schon. Vor allem dann eben ab dem Frühjahr, es ist interessant, weil ich bin mit meiner Verlegerin Tanja Reich im Zug gesessen nach Graz zur Generalprobe von der Party und da haben wir das Manuskript von Malibu Orange besprochen. Und kurze Zeit später eben auch den Vertrag unterschrieben und es war dann recht klar, dass es im Sommer erscheinen wird. Einen Monat später war dann mir zumindest bekannt, dass ich beim Bachmann-Preis lesen werde. Gleichzeitig habe ich das Manuskript fertig gemacht, habe noch einiges zu überarbeiten. Also es war das erste halbe Jahr war vor allem sehr arbeitsintensiv. Und dann im Juni, Ende Juni war der Bachmann-Preis und Ende Juli ist das Buch erschienen. Da ist es dann halt losgegangen mit sehr viel Öffentlichkeit und es war einfach sehr bewegt, es war sehr viel los, aber das ist ja auch schön, weil es ist ja immer, es gibt immer so lange Phasen, wenn man schreibt, wo man dann eigentlich nur mit sich selber ist und dem Buch und eigentlich nie weiß, wird das jemals fertig, ist das ein Buch oder ist das das nicht? Und dann diese ganz konkreten Phasen, wo dann was dabei rauskommt, das sind natürlich dann die schönen Zeiten.
Ja, wir haben es ja schon erwähnt und du bist ja vielen bekannt, auch als Kabarettistin. Jetzt haben wir viel über Literatur gesprochen oder heuer ist das offenbar sehr im Zentrum gestanden. Bist du immer noch Kabarettistin oder hast du so den Weg von Kabarett jetzt hin zur Literatur gemacht?
Genau, das ist ja auch noch passiert heuer. Ich meine, wir haben unser Duo aufgelöst. Wir haben im Mai und Juni die allerletzten Vorstellungen nach 15 Jahren gespielt. Das war halt sehr, es war auch sehr emotional und sehr aufregend. Und es war wahrscheinlich gut, dass dann gleich der Bachmann-Preis war und dass dann gleich das Buch erschienen ist. Weil jetzt im Nachhinein, also jetzt im Herbst merke ich schon, das ist mit dem Wegfall von dem Duo, das seit 2009 existiert hat, ist schon auch ein Teil meiner Identität weggefallen. Also es ist einfach was weg, was vorher da war. Und darum ist es, glaube ich, ganz gut, dass dann einiges passiert ist, auch in der Literatur, dass mir das erspart geblieben ist, dass ich in ein Loch gefallen bin. Aber es hat sich halt schon in den letzten Jahren irgendwie abgezeichnet, dass wir uns auch künstlerisch auseinanderentwickelt. Wir haben das halt ewig zusammen gemacht. Und ich überlege auch immer wieder, also aktuell bin ich keine Kabarettistin sogar, muss ich leider fast so sagen. Ich überlege immer wieder zurück auf die Bühne zu kommen, weil einfach die Bühne geht mir ab. Mir fällt aber das literarische Schreiben leichter als das Kabarett, also explizit für die Kabarettbühne zu schreiben. Und wenn ich so nachdenke über neue Stoffe, dann geht es halt immer so, fällt mir halt Romanstoff ein. Und Ja, aber schauen wir mal. Mhm. Man weiß ja nicht, was passiert.
Schauen wir uns 2025 an.
Genau.
Und kommen wir zum Roman Malibu Orange, über den wir hauptsächlich sprechen wollen mit dir. Eine ganz kurze Einleitung für die Hörerinnen und Hörer, die das Buch noch nicht kennen. Anja ist 30 und kehrt nach einem Gehörsturz von Wien ins obersteirische Industriekaff zurück, in dem sie aufgewachsen ist. Ihren Beruf als Krankenschwester hängt sie an den Nagel und versucht, sich neu zu orientieren. Dort, wo ihr alles altbekannt ist, im Stammcafé Uli zum Beispiel, wo sie früher mit ihrer engsten Freundin Magda die beste aller Zeiten erlebt hat. Die beiden Freundinnen sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, bis ein Mann in Magdas Leben kommt. Sein selbstgemachtes Granola ist eine Art Vorwarnung durch die Veränderungen, die sich dann im Leben von Magda und damit auch in dem von Anja abspielen, die kann man nicht erahnen oder vielleicht doch. Schließlich spielen sie sich so oder so ähnlich rings um uns herum ab. Wir sind vielleicht sogar Teil von solchen Veränderungen. Ulrike Heidacher erzählt in Malibu Orange das, was wir schon kennen. Doch durch die Art und Weise ihres Erzählens legt sie neue Schichten dessen frei, was wir eigentlich ständig vor Augen haben. Wer dieses Buch liest, wird nie mehr Karotten raspeln können wie zuvor, wird nie mehr an Konzertübertragungen von André Rieu vorbeizappen können, wird aber zum Hörer greifen und seine beste Freundin auf einen Malibu Orange einladen.
Unsere erste Frage zum Buch wäre, du bist in der Steiermark aufgewachsen, das hast du gemeinsam mit den Protagonistinnen dieses Buchs. Schmeckt deine Jugend auch nach Malibu Orange und Memphis Blue?
Ja, also ich schreibe natürlich keine autobiografischen Texte, aber es gibt dann so Dinge, die zieht man ja auch aus eigenen Erfahrungen. Und ich habe jetzt, wo Malibu Orange mir durch Buchpremiere und so wieder näher gekommen ist, der Geruch von diesem Getränk, also ich habe sofort ein Gefühl gehabt von Ende der 90er Jahre in der Obersteiermark. Also es ist, und das Lustige ist, dass mir sehr viele Leute noch bestätigt haben, also vielen Menschen aus meiner Generation, glaube ich, das war so das Fortgehgetränk, mit dem man halt so angefangen hat, Party zu machen. Also ja, das ist mir durchaus bekannt und Memphis Blue ist mir durchaus auch bekannt aus diesen Zeiten.
Nicht nur in der Obersteiermark, kann ich auch bestätigen. Ich bin aus dem Mostviertel und
da. Da war das, also war das kein regionales Phänomen?
Ich habe mit etlichen Leuten gesprochen, die dein Buch schon gelesen haben, und es war durch die Bank positive Rückmeldungen. Alle haben es geliebt. Wir ja auch. Aber mir ist aufgefallen bei diesen Rückmeldungen, die ich gekriegt habe, dass alle erwähnt haben, wie sehr der Roman relatable ist, wie sehr sie sich identifizieren können mit den Figuren oder mit den Themen auch, also nicht unbedingt nur mit dieser Geschichte rund um die beiden Freundinnen, sondern eben auch in Bezug mit den vielen anderen Themen, die du darin verarbeitest, Stadt und Land, toxische Beziehungen, Generationen von Konflikte, Arbeit, Burnout, Gefährdung, der unterschiedliche Umgang damit in den verschiedenen Generationen. Also es sind für alle Leserinnen und Leser Anknüpfungspunkte dabei. Welches dieser vielen Themen stand denn am Anfang, als du diesen Roman konzipiert hast?
Ja, also es freut mich, das zu hören. Und es ist mir auch sehr aufgefallen, dass auch bei der Rückmeldung, die ich gekriegt habe, dass so viele zu mir gesagt haben, es war ihnen so nah oder es war ihnen, und vielleicht, oder eben sie haben das auch schon einmal erlebt oder sie kennen jemanden, der es erlebt hat. Und wahrscheinlich, es war gar nicht so bewusst, dass jetzt so viele Themen vorkommen. Es sind auch sehr viele so, wie sagt man da, so große Themen des Lebens drinnen, wo, glaube ich, jeder Mensch halt irgendwie so mit Arbeit und Freundschaft und Beziehung und Tod, da hat jeder halt irgendwie damit zu tun. Und bei mir war es, der Ausgangspunkt war tatsächlich das Thema Arbeit. Mhm. Es entwickelt sich immer alles, während man schreibt und drum. Aber das weiß ich noch, dass das, also auch so die Rückkehr in die Heimat, wo man eigentlich nicht mehr hingehört. Also das Zurückkehren in einem Alter, in das Kinderzimmer, zu den Eltern, zu denen man eigentlich eh eine gute Beziehung hat, aber es passt einfach nicht, wenn man in einem gewissen Alter noch einmal zurückkehrt in diese Ursprungsfamilie. Das waren so meine, meine ersten Ideen. Und das Thema Freundschaft, mit dem Fokus darauf, dass eine Freundschaft zerbricht aufgrund einer Beziehung und nämlich auch dieses davor einer möglichen Gewaltbeziehung, wenn man es so sagen will, also nämlich auch das, wie uneindeutig das ist und wie schwammig, also die grundsätzliche Frage, wie schwammig die Realität ist, also wie schwer sie zu fassen ist als die Realität, das waren so die Themen, von denen ich ausgegangen bin.
Ja, was auch angelegt ist, was wir auch schon angesprochen haben, ist so ein Generationenkonflikt. Die Anja kehrt wieder zurück in ihr Elternhaus und da gibt es so eine Szene, wo der Vater ihr dann so eine Art Vortrag hält, weil sie langsam dann der Meinung sind, naja, okay, du kannst dich ja jetzt eh ausruhen hier, aber willst nicht dann schon mal wieder schauen, was du als nächstes machst? Also sie werden dann irgendwann auch ungeduldig, das ist nur ein Aufenthalt auf Zeit sozusagen. Wie siehst du diesen Generationenkonflikt? Gibt es den wirklich oder ist das sowas, wenn man immer sagt, die sozusagen Babyboomer-Generation wirft den Jungen vor, sie sind viel zu sensibel und sie sollten mehr leisten. Ist das wirklich so? Wolltest du das auch verarbeiten da?
Also ich glaube, es ist einfach auch ein Thema, das in der öffentlichen Diskussion jetzt gerade herrscht. Also das Denken sich um das Thema Arbeit herum, dass sich das verändert und dass meine Elterngeneration das sicher anders gedacht hat als die Menschen. Also zum Beispiel dieses, man macht eine Ausbildung fertig und dann hat man sein Leben lang den gleichen Beruf, das hat sich ja, glaube ich, wirklich verändert. Und eben auch so, und sicher, ich arbeite ja auch immer ganz gerne mit Klischees. Und bei diesem Monolog von dem Vater, den du gerade angesprochen hast, das ist ja auch ein bisschen ein Monolog, wie jetzt vielleicht nicht er nur als Individuum redet, sondern wie man halt auch redet über die Jungen. Und das habe ich halt komplett übertrieben. Also ich versuche es dann halt schon noch ein bisschen etwas zu verzerren. Und das ist ein bisschen das, was man der jungen Generation unterstellt. Ja, die halten ja nichts mehr aus. Aber ich kenne diese Diskussionen. Ich finde ja Klischees, die kommen ja nicht irgendwo her. Ich kenne diese Diskussionen schon auch tatsächlich. Also, und was ich auch dazu sagen muss, ich habe mich auch versucht, nicht auf eine Seite zu stellen. Also, weil vieles, was der Vater sagt, also ich kann es teilweise auch nachvollziehen. Also ich gebe ihm auch manchmal recht. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie eine Generation, ich habe auch das Wort Generation auch bewusst, glaube ich, gar nicht verwendet, sagen, so war es richtig oder so ist es richtig, sondern ich wollte einfach einen Konflikt darstellen. Mir haben dann immer wieder Leute auch bei Lesungen gesagt, ja, aber Generationenkonflikte hat es ja schon immer gegeben, das ist mir durchaus bewusst. Also ich habe jetzt nicht gemeint, ich habe jetzt ein neues Thema für mich entdeckt, das es vorher noch nicht gegeben hat, sondern es ist einfach diese Anja, diese Figur, Protagonistin Anja lebt eben bei den Eltern und das ist eben ihre Elterngeneration und da tun sich eben nach einer Zeit in etwa einer unpassenden, es ist halt irgendwie unpassend, dass sie dort auch wieder so lange lebt und das spüren ja auch schon alle, dass das einfach überhaupt nicht passt und gleichzeitig kann sie aber nicht gehen, weil sie halt das noch braucht und ihre Eltern sind ja auch irgendwie froh, dass sie da ist, weil es ja auch schön ist, wenn das Kind wieder da ist, aber es passt halt nicht mehr und dann habe ich, und dann entstehen natürlich auch Konflikte und dieser Konflikt, diese Diskussion über wie arbeitet man richtig, ich finde, das ist ein Thema, das es wirklich gibt. Wahrscheinlich hat es das auch schon immer gegeben, aber jetzt wird es gerade sehr, sehr viel diskutiert. Und ich finde auch, es ist ein sehr relevantes Thema und es ist auch ein sehr schwieriges Thema, weil es natürlich auch, meine Figur hat sich ins Burnout gearbeitet, weil sie eben gelernt hat, man arbeitet weiter, auch wenn man krank ist. Also ich kenne das auch selber, ich bin auch so aufgewachsen, jetzt gar nicht, dass das jetzt dass das so was Hartes, also dass ich unter harten Bedingungen aufgewachsen bin, aber so mit dem Grundsatz, ist es schon nicht so schlimm, man macht einmal weiter. Und diese Figur in meinem Roman hat es auch aufgrund dem Job, in dem sie ist, einfach auch übersehen. Und ich finde, das ist ein Thema, das auch gar nicht so einfach ist und darum wollte ich es halt behandeln.
Ja, neben Anjas und der Elterngeneration gibt es ja noch eine Generation, nämlich die der Oma, die Großelterngeneration. Und Anja und die Oma haben auch eine sehr schöne Beziehung. Was zeichnet denn diese Beziehung aus? Weil die Oma hat ja manchmal schon auch mehr Verständnis für sie, als jetzt ihre Eltern in mancher Hinsicht haben. Also wie würdest du diese Beziehung beschreiben?
Ja, also es ist schon noch eine typische Enkeltochter-Oma-Beziehung, weil man hat ja auch auf ein verklärtes Bild seiner Oma, weil die Oma behandelt ja oft die Enkeltochter anders, als sie vielleicht die Tochter behandelt hat. Also und Anja, und man hat ja oft mit der eigenen Mutter oft mehr Konflikte, als man es mit der eigenen Oma hat. Also es ist halt, ich glaube, es ist so eine recht typische Enkeltochter-Oma-Beziehung. Eben auch die Oma, die die Enkeltochter gerne verwöhnt und ihr ein Taschengeld zusteckt und wo die Anja als Kind mit ihrer besten Freundin immer dort war und dort haben sie Fernsehen dürfen und so. Das ist ja ein sehr allgemeines Bild, das ich da gezeichnet habe. Und was ich aber schon noch vielleicht herausarbeiten wollte, war, dass die Mutter von der Anja sich sehr mit ihm, die haben ja alle den gleichen Beruf, sind ja alle Krankenschwestern, und die Mutter geht sehr auf in den Beruf und geht auch über ihre Grenzen, ist auch in Ordnung für sie. Und ich habe aber schon angedeutet, dass die Oma eigentlich wahrscheinlich wie ihre Enkeltochter gar nicht so überzeugt war von ihrem Job und deswegen auch mehr Verständnis hat für ihre Enkeltochter, weil und vielleicht ist es auch manchmal so, wenn man dann halt noch älter ist, also wenn man dann halt das Leben, auf ein Leben schon zurückblicken kann, auch Dinge erkennt, wie ebenso auch was Beziehungen betrifft, man braucht sich nicht aufopfern oder wenn man dann bei, wie die auch die Oma mal sagt, bei ihren Freundinnen sieht, dass die sich nicht für den Mann geopfert haben, dass die glücklicher sind auch im Alter, da habe ich daran denken müssen, dass ich einmal irgendwo einen Artikel gelesen habe, wo gestanden ist, die Frauen, die am ältesten geworden sind, so ich weiß nicht, so 100, die haben, ein Beispiel, das ich gelesen habe, das muss ich so oft denken, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, das waren Frauen, die Single geblieben sind und 3 Eier am Tag gegessen haben. Also ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe und wie ernst zu nehmen diese Studie oder was das war, aber das ist mir sehr im Kopf geblieben, das hat mir irgendwie gut gefallen. Aber der Gedanke eben, dass man, wenn man halt sein Leben lebt, ohne was zu machen, was man nicht will, dass man dann halt im Alter glücklicher ist, finde ich eigentlich recht nachvollziehbar. Und das ist eben was Anjas Oma erkannt hat und halt auch ihr sagt. Mhm. Beim schönen Schlagerkonzert.
Ja. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die Enkelin dann da auch mit ihr mitgeht und sie so gemeinsam so ein schönes Erlebnis haben.
Ja.
Das fand ich auch schön.
Eben die Freundschaft zwischen Anja und Magda besteht ja schon seit der Kindheit und überdauert auch alle möglichen Lebensphasen und ist ja auch ein schönes Beispiel eben dafür, wie wichtig Freundschaften im Leben sind. Gleichzeitig gibt es unglaublich viele Romane über Liebesbeziehungen und verhältnismäßig wenig über Freundschaft. Woran denkst du, liegt das? Das ist vielleicht ein bisschen blöd, dir die Frage zu stellen, wo du gerade über eine Freundschaft geschrieben hast. Aber wie kann das sein, dass das eigentlich relativ selten thematisiert wird, obwohl es so wichtig ist?
Mir ist, als das Buch erschienen ist, gesagt worden, dass es jetzt gerade viele Romane über Freundschaften gibt, ist mir gesagt worden. Aber da ich das selber überhaupt nicht beurteilen kann, was es oft gibt und was es weniger oft gibt, weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber mir ist das selber natürlich auch aufgefallen, mir ist das auch aufgefallen beim Schreiben, wenn ich so schreibe, sie sind beste Freundinnen. Das klingt dann immer ein bisschen so nach Kind, oh, meine beste Freundin. Und mir war es schon wichtig, ich habe es vielleicht auch deswegen so geschrieben, weil ich auch das Gefühl habe, dass es ein Thema ist, das jetzt nicht ständig vorkommt, das Thema der Freundschaft auch ernst zu nehmen und dass Freundschaften was sehr Existenzielles sind, genauso wie Liebesbeziehungen, die eben genauso toxisch sein können oder die eben genauso wichtig sein können und dass ein Abschied von einer Freundschaft genauso schlimm sein kann, wenn nicht sogar schlimmer, weil sie einen eben oft schon so lang begleiten, wie wenn es um eine Ehe- oder Liebesbeziehung geht. Das war mir eben auch deswegen wichtig, so dass man das, ja, das Thema der Freundschaft ernst nimmt.
Und vielleicht ist es salonfähig geworden seit Meine geniale Freundin von Elena Ferrante, weil es gibt tatsächlich in letzter Zeit mehr, oder? Also es ist, vielleicht wird es wieder aufgeholt werden.
Ja, vielleicht ist es auch, weil es sind halt viele Dinge jetzt mehr in öffentlicher Diskussion als vor ein paar Jahren. Man redet jetzt so viel mehr über toxische Beziehungen und toxische Männlichkeiten und dass man halt vielleicht auch diese Frauenfreundschaften dann vielleicht auch im Gegensatz dazu mehr thematisiert. Ich weiß es gar nicht, das Lustige ist ja, man geht ja oft dann, obwohl man keine Ahnung hat, was die anderen schreiben, geht man dann, da merkt man halt wieder, dass alle in der gleichen Zeit leben. Man geht ja dann oft unabsichtlich mit irgendwelchen Strömungen, weil müssen wir auch schon öfters gesagt worden, dass es erstaunlich ist, wenn man Bücher liest, die in der gleichen Zeit erscheinen, dass die oft irgendwie miteinander verwandt sind, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben.
Also. Ich musste auch, weil du gesagt hast, dass für dich am Anfang dieses Arbeitsthema im Vordergrund stand, an den Roman von der Birgit Birnbacher denken, der ja auch, wo es ja auch das Setting ähnlich ist, dass die junge Frau zurückgeht in ihren Heimatort.
Und die war auch, ist ja auch Krankenschwester.
Ja, genau.
Es war total lustig, weil ich habe, das ist das Blöde, man schreibt das lange an einem Buch. Und ich weiß noch, wie der Roman von Birgit Birnbacher erschienen ist, habe ich eine Kritik gelesen und ich habe gedacht, um Gottes Willen. Das ist ja genau das Gleiche. Das Lustige ist aber, man schreibt ja dann komplett anders und legt den Fokus komplett auf was anderes. Und du bist jetzt gerade die Erste, die mich nämlich auf den Roman von Birgit Birnbacher anspricht. Ich bin interessanterweise auf ganz andere Sachen dann wieder angesprochen worden. Aber ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber ich habe es absichtlich nie gelesen, weil ich wollte mich nicht beeinflussen lassen.
Ja, es war gar nicht so sehr direkt beim Lesen, sondern danach, wie wir uns Gedanken gemacht haben, auch über die Themen und wo du vorher darüber gesprochen hast, das war es für mich auch. Da ist es mir dann nochmal eingefallen.
Ja.
Neben Anja gibt es ja Magda, die ja auch so etwas wie eine Hauptfigur ist in dem Buch. Und sie ist ja eigentlich eine emanzipierte, unabhängige Frau. Sie hat den Großteil ihrer 20er verbracht, damit herumzureisen und die Welt zu erkunden. Sie hat auch ihre Sexualität selbstbestimmt gelebt. Und dann tritt Volker, der Mann, in ihr Leben und alles verändert sich. Sie passt sich seinen Vorstellungen immer weiter an und gibt damit ihre Unabhängigkeit freiwillig mehr oder weniger auf. Was passiert da mit ihr? Also man fragt sich das ja manchmal, wie kann das eigentlich sein, dass sie für einen Mann oder dass jemand dann für einen Mann alles aufgibt, der sie vermeintlich glücklich macht?
Ja, das ist eben die große Frage, warum das passiert. Und ich habe es ja auch bewusst, der ganze Roman ist ja nur aus der Sicht von Anja geschrieben. Also es könnte auch der Verdacht aufkommen, dass Anja vielleicht ihre Wahrmeinung nicht stimmt. Also es hinterfragt sie auch selber immer wieder. Oder dass sie eifersüchtig ist oder dass sie neidisch ist, weil sie jetzt nicht so einen tollen Mann wie Volker hat. Ich meine, ich habe natürlich bewusst dann, diese Macht habe ich ja zum Glück als Autorin, bewusst schon deutliche Fährten gelegt, dass mit dem Volker vielleicht wirklich irgendwas nicht stimmt. Und dass die Magda sich wirklich sehr stark verändert. Aber das ist eben auch was ich versucht habe, ich habe es natürlich offen gelassen, warum die Dinge passieren, weil es ja oft, so ist es halt in meiner Erfahrung, dass man ja oft einfach wirklich Menschen überhaupt nicht versteht. Also das ist ja, Menschen sind ja so komplex und man hat ein gewisses Bild von jemandem und dann passt eine Entscheidung einfach überhaupt nicht dazu. Und Anja in dem Roman hat ja immer wieder auch die Gedanken, warum hat sie bestimmte Dinge bei ihrer Freundin nie gewusst? Also sie hat eben geglaubt, sie sind beste Freundin, jetzt kommt der Ausdruck wieder, aber sie kennen sich so gut. Und warum zum Beispiel fällt ihr dann irgendwann auf, dass die Magda ihr eigentlich nie was über Beziehungen erzählt hat? Oder da gibt es ja noch diesen Freund Roli, der dann sehr aus Magdas Leben verschwindet, auffälligerweise als einziger männlicher bester Freund, der zu Anja sagt, du weißt eh, wie sie ist, wenn sie einen Typen, wenn sie einen Haberer hat. Und Anja sagt, na, ich weiß überhaupt nicht, wie sie ist. Warum hat sie das nie gewusst? Und ihr fallen dann erst im Nachhinein so Dinge auf, dass die Magda, die nach außen hin einem sehr offen sich gibt, eigentlich so mit dem, wie sie, was in dem Herzen vorgeht, eben sehr geheimnisvoll immer umgegangen ist. Also das habe ich eben auch versucht, halt irgendwie darzustellen, diese ja, diese, wie komplex Menschen oft sind und wie schwer Entscheidungen nachvollziehbar sind und wie, dass diese Entfremdung zwischen den zwei Freunden vielleicht eh schon viel früher war und dass sie es überhaupt gemerkt haben.
Ja, die beiden teilen sich ja auch ein Abo vom Missy-Magazin und da denkt man dann so beim Lesen, ja, die sind sicher gefeit davor, allein schon durch die Lektüre, ja, die sind feministisch und aufgeklärt und gleichzeitig habe ich mich dann gefragt, wie kann man sich davor schützen, dass man so manipulierbar wird, weil eben das alles über Bord geworfen wird, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich auch beängstigend, oder, dass eben Überzeugungen und eben, die sind ja sehr reflektiert auch mit diesen Themen umgegangen und dass das dann plötzlich so weg sein kann, ist ja auch irgendwo beängstigend.
Ja, und ich glaube auch, dass ich habe gewisse Dinge auch irgendwie so beobachtet und ich glaube, dass das sowas auch wirklich, mir hat sogar eine Bekannte, nachdem sie das Buch gelesen hat, gesagt, die hat mir dann auch geschrieben und geschrieben, mir ist das Gleiche, also ihr persönlich ist das Gleiche passiert, also nicht mit einer Freundin, sondern mit einem Mann. Und sie hat mir geschrieben, ich kann ja nicht sagen, wie sowas passiert und warum sowas passiert. Und sie hat mir dann halt auch alle möglichen Beispiele gegeben, wie der sie halt manipuliert hat, wo ich mich als Außenstehender auch frage, warum geht man da nicht? Aber also ich kenne es auch selber, also von früher, dass man eben, ich kenne vielleicht auch jeder in gewissen Abstufungen, dass man, wenn man dann in einer Beziehung ist oder wenn man halt irgendwas will, dass man dann einfach sich auch manchmal so verbiegt in eine Richtung, die halt, und die Magda macht das halt sehr, sehr extrem. Und da ist halt, in ihr war anscheinend immer schon irgendein Wunsch, dann doch mit in diesem fragilen Alter mit 30 dann doch, wie es einem ja auch oft vorgelebt worden ist von anderen Generationen, so dass man dann halt das hat, was man halt anscheinend haben muss. Und dann wirkt es so, als wäre es ihr dann relativ wurscht, mit wem sie das hat und was der Preis dafür ist.
Ja, das war auch so ein Thema, über das ich viel nachgedacht habe dann, weil die Magda und Volker ziehen ja auf so einen alten, heruntergekommenen Bauernhof. Sie werden so sesshaft und dort ist Magda dann gänzlich isoliert eigentlich. Es gibt nicht mal Handyempfang. Und das gesamte Umfeld, in dem sich die bewegen und wo sie aufgewachsen sind, auch eigentlich, findet nichts Schlimmes an diesem Lebenswandel, sondern eigentlich finden die meisten ja, das gehört sich eh so, weil ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben gehört das halt dazu, dass man eine Familie gründet und ein Haus hat. Also, und ich habe mich da dann gefragt, ist das eine Geschichte, die sich so eigentlich nur auf dem Land abspielen kann, weil es ist dann doch eine gewisse, schon so eine Stadt-Land-Problematik. Ich habe mich gefragt, ob das auch in einer Großstadt genauso möglich wäre.
Also ich glaube, dass John natürlich, also die Magda ist ja auch eine, ist ja keine, die jetzt immer nur dort gelebt hat, aber es ist, glaube ich, kein Zufall, dass dem Volker das wichtig ist, dass sie da so schön am Land irgendwo hinziehen, weil da ist man halt, gibt es halt nicht so viel Kontakt. Ich glaube aber, dass die Dynamik natürlich überall passieren kann, aber was die Form der Abgeschiedenheit betrifft, ist es am Land natürlich einfacher, sich zu isolieren als jetzt da.
Und was jetzt so, weil ich mir gedacht habe, so, dass die Gesellschaft am Land, der wird ja immer nachgesagt und es stimmt halt bis zu einem gewissen Teil auch, dass halt solche traditionelleren Vorstellungen, wann man eine Familie gründet oder wann man halt ein Haus hat oder sowas, dass das halt dann doch irgendwie noch stärker ist als in der Stadt oder diese...
Ja, wobei ich das auch gar nicht so thematisieren, das war für mich jetzt gar nicht so der Fokus, sondern auch da die Entscheidung trifft ja wieder Magda, die ja eine Person ist, die hat ja auch studiert und die sehr viel, also eben wie du vorher gesagt hast, die hat alle Entscheidungen selber getroffen, ist rausgekommen auch. Für mich ist das eher eine Figur, der man das überhaupt nicht zutrauen wird, weil die ist eben, die wollte immer weg und dann trifft sie diese sehr seltsame Entscheidung, dass sie dort, wo sie immer weg wollte, genau dorthin wieder zurückkehrt und einfach dort bleibt, wegen diesem Mann. Also das habe ich jetzt gar nicht so als Stadt-Land-Thema gesehen, sondern ich glaube auch, dass diese Menschen in ihrem Umfeld, dass das auch vielleicht einfach so ist, dass die sich nicht einmischen wollen. Also das, und eben, das ist ja auch so uneindeutig, wenn halt jemand gerade wen kennenlernt und dann halt sagt, sie ziehen jetzt, wollen sich da ein Haus renovieren, das ist ja auch was, könnte man sagen, ist ja auch, ist alles was Schönes. Und diese Dynamiken, die da abgehen, die die Anja sieht, die sehen viele vielleicht auch gar nicht so wirklich. Also ich wollte es auch gar nicht so beschreiben, so die Menschen sagen, es gehört sich so, und sondern eher so, dass das vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird. Und das ein bisschen ein Wegschau noch ist.
Ja. Und die hinschaut, ist eben Anja, und du hast vorhin schon gesagt, es wird aus ihrer Perspektive erzählt, die anderen Perspektiven lernen wir jetzt in dem Fall nicht kennen. Ist das für dich von Anfang an festgestanden oder hast du auch mit anderen Erzählperspektiven das ausprobiert oder hast du das in Betracht gezogen?
Na, also ich habe sogar die erste Vision, der Roman ist auch aus einer Erzählung hervorgegangen, und die habe ich noch in der Ich-Form geschrieben. Okay. Also das war von Anfang an eigentlich so ein bisschen klar, dass das so aus eine Beobachtung ist. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, den ganzen Roman nicht in der Ich-Form zu schreiben, das habe ich beim ersten schon gemacht. Und ich finde, der Vorteil ist, wenn man diese eine Erzählperspektive hat, dass man eben so ein bisschen in dieses, ja, dass man so die Beobachtung sehr genau sein kann, und dass man so sich immer mehr reindrehen kann in die Geschichte. Und dass, wenn man jetzt mit mehreren Perspektiven irgendwie offen bleiben würde, dann, ich weiß nicht, für mich hat es irgendwie so einen Reiz, dass das halt immer so nur dieser eine Blickwinkel ist, und das mündet dann, wird dann immer enger und so. Und da hat mich eben auch wirklich interessiert, sagen wir mal so, dieses, man erkennt was und beobachtet was und lasst aber offen, was stimmt und was nicht. Und weil ich finde, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber mir geht es selber oft so, vielleicht hat es mich deswegen auch beschäftigt, wenn ich Dinge auffallen, und dann denke ich mir, es ist schon ein bisschen extrem, ich das jetzt, stimmt das? Und oft sagen mir auch Leute, so war es jetzt aber nicht. Und dann denke ich mir, es war. Also diesen Konflikt, den man dann hat, so, spinne ich? Weil das ist wirklich so. Und eben so dieses, wie schwierig das ist, große Erkenntnis, die eine Wahrheit gibt es nicht. Aber so dieses, dass das halt einfach machen, dass es so einfach ist, das hat mich eben irgendwie auch interessiert dran.
Ja. Da kommt ja auch ein Spannungselement eigentlich mit hinein, weil es ja schon, wie du schon gesagt hast, auch thematisiert wird, dass es ja nicht fix so sein muss, wie Anja das wahrnimmt und man dann diese Fährten gelegt kriegt. Also das ist ja dann irgendwie, also man ist dann beim Lesen auch so am Hinweise suchen, ja, täuscht sie sich da oder nimmt sie da irgendwas vielleicht zu schwer oder so. Also das macht es spannend, finde ich.
Genau. Ich glaube, das war auch für mich so als Autorin, habe ich mir auch, das war natürlich, man denkt natürlich auch dran, wie macht man es spannend. Das habe ich auch so empfunden.
Die Anja fragt sich auch oft, wie sie der Magda helfen kann, weil sie stehen sich sehr nah oder sind sich sehr nahe gestanden. Es ist ihr ein Anliegen, dass sie ihr irgendwie hilft, aber das wird auch im Roman thematisiert, dass das mit dem Helfen ja auch nicht so einfach ist. Und es heißt einmal, ja, man kann niemandem helfen, der das nicht selbst will. Stimmt, man kann niemandem helfen. Warum eigentlich nicht? War das auch so eine Frage, die dich umgetrieben hat beim Schreiben, oder bist du dem ein bisschen näher gekommen? Was würdest du dazu sagen?
Ja, also es ist ja auch, Anja hatte dieses Thema mit dem Helfen, sowohl auf professioneller Ebene als auch auf privater, kommt es jetzt halt auch noch rein. Und eben diese Erkenntnis, und im Beruflichen ist sie ja mehr oder weniger irgendwie gescheitert daran, weil sie ja ihren Beruf auch nicht weiter ausüben will und weil ihr das einfach auch zu viel geworden ist. Und im Privaten ist es halt jetzt wieder schwierig. Und ja, auch das war so eine, neben dem, was stimmt und was stimmt eigentlich nicht, war für mich natürlich auch die Frage, kann man Leuten überhaupt helfen? Das ist schon auch was ich halt selber auch in Freundschaften erlebt habe, dass wenn jemand immer wieder das gleiche Problem hat zum Beispiel und immer wieder darüber redet, und dann will man ja als Freundin irgendwie helfen, wenn man nur sagt, das hat mir geholfen, probier mal das, und die andere Person sagt, wenn man na und es geht aber nicht und so, dann denkt man sich, also ich habe den Satz, gut, dann kann ich dir aber auch nicht helfen, glaube ich auch schon mal zu Freundinnen gesagt, und es ist irgendwie auch deprimierend, weil man hat ja selber irgendwie positive Erfahrungen mit was gemacht und denkt sich, das könnte er auch helfen. Und umgekehrt, was bei mir war auch schon so, dass ich in welchen Krisen war und mir 1000 Sachen vorgeschlagen worden sind und ich mir gedacht habe, mir kann ja eh niemand helfen. Und dieser Satz, man kann niemandem helfen, der das nicht selber will, ich glaube, das ist sogar von so einer Frauenberatungsstelle einmal gekommen. Das ist, wenn jetzt eine Person wirklich in so einer Situation ist, kannst du sie halt als Außenstehende nicht rausholen, auch wenn du als Außenstehende erkennst, das ist wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, das könnte vielleicht schlecht enden, dann kannst du nur Schritte einleiten, wenn die Person das selber will. Mhm. Also und wenn sie aber selber sagt, na, das ist meine Entscheidung, dann kannst du eigentlich nichts machen.
Aber, und ich finde, das ist schon etwas, was da auch im Buch vorkommt, ist, die Anja bleibt ja trotzdem da. Also sie bricht deswegen nicht den Kontakt zu Magda ab. Sie versucht trotzdem irgendwie erreichbar zu sein für den Fall. Und das finde ich eigentlich dann wieder einen schönen Gedanken. So, auch wenn sie sich distanzieren voneinander oder wenn da irgendwie was dazwischen steht, signalisiert sie immer wieder, dass sie da ist. Und es gibt ja auch solche Momente, wo das wichtig ist, dass sie dann doch einfach mal nur da ist.
Ja, wo sie dann auch wieder zurückkommt, die Magda. Ja, und das habe ich aber schon noch versucht darzustellen, dass das ein wahnsinniger Kraftaufwand ist für Anja, weil sie überhaupt nicht weiß, wie sie halt damit umgehen soll. Und dann, gut, dann versucht sie zu helfen, dann versucht sie sich zurückzuziehen, dann versucht sie einfach nur da zu sein. Und im Ende ist sie natürlich auch genervt dann. Und ich habe auch, was mir auch wichtig war, dass ich halt keine von den Figuren entweder als gut oder schlecht oder als Opfer oder als Täterin darstellen. Ich finde ja, mir ist die Magda beim Schreiben genau wirklich auch oft auf die Nerven gegangen, weil ich mir denke, was ist das eigentlich für eine Freundin? Weil die ist ja zu Anja nicht sehr aufmerksam. Also im Gegenteil, die wird ja wirklich zu einer, die lässt sie ja voll im Stich eigentlich, wenn man sagt, das ist eine Freundschaft, wo beide irgendwie füreinander da sind, dann zieht die Magda halt ab irgendeinem Punkt voll ihr Ding durch und die Anja muss halt schauen, dass sie da möglichst ihr nicht zu nahe tritt und dann aber doch wieder da ist. Und das war mir schon auch wichtig, eben dass eben diese Freundschaft auch irgendwie komplex ist. Also dass man sich schon bei der Magda bei einem gewissen Punkt auch fragen könnte, das ist echt eine Freundin.
Ich habe irgendwo gelesen, dass dein erster Roman, Die Party, aus deinem Kabarettprogramm hervorgegangen ist. Oder es ist auch sehr humorvoll und also das verbindet, glaube ich, auch die beiden Bücher. Es geht um ernste Themen, wenn man so will, um ein großes Wort zu bemühen. Es geht auch um Gesellschaftskritik, aber eben auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Wie sehr war es dir ein Anliegen beim Schreiben dieses Romans, dass das auch ein wichtiges Element ist? Also kannst du dir vorstellen, den Humor oder komplett rauszulassen bei so ernsten Themen? Oder also wie gehst du da heran?
Ja, also der Humor war mir tatsächlich sehr wichtig. Es ist interessant, weil jetzt mit etwas Abstand, wo das Buch jetzt erschienen ist und wo diese Anfangszeiten des Schreibens vorbei sind, haben mir viele Leute gesagt, na, das ist... das ist schon interessant, dass es so schwere Themen sind, die aber so humoristisch beschrieben sind. Und jetzt habe ich mir im Nachhinein, weil ich schreibe jetzt schon wieder an was anderem, und da fällt mir auf, wie einfach das ist, wenn man humoristisch schreibt, jetzt nicht nur über Themen wie Arbeit, Burnout, Tod zu schreiben. Und da bin ich jetzt im Nachhinein auch froh, dass das anerkannt worden ist, dass das etwas ist, was mir gelungen ist, weil das war nämlich wirklich eine ordentliche Hacken. Also ich habe mit dem Malibu Orange oft neu begonnen und ich habe am Anfang wirklich auch sehr ernst und sehr schwer und sehr, sehr ernst das alles beschrieben und das war eh auch interessant teilweise, aber da bin ich irgendwie an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, ich kann das selber schon nicht mehr lesen. Ich finde es fad, es ist immer nur schwer und ernst und habe wirklich lange gebraucht, dass ich da einen Tonfall finde, der humoristisch ist und dann einfach dazu passt. Und das war eine ordentliche Arbeit. Wie ich ihn dann gehabt habe, den Tonfall, dann ist es gegangen. Aber es war mir wirklich ein sehr großes Anliegen, weil es mir auch selber beim Lesen so geht. Ich finde einfach, ja, durch Humor kann man sehr viel Ich weiß, bei mir kann man sehr viel erreichen durch Humor und darum ist es mir auch wichtig, dass ich auch selber so schreibe.
Mhm. Ja, ist gelungen, kann man nur sagen.
Ich habe mich auch sehr bemüht.
Ja, du hast vorher schon gesagt, die Kabarettbühne geht dir so ein bisschen ab. Du stehst ja auch als Autorin oder sitzt wahrscheinlich meistens als Autorin auf Bühnen. Das sind aber natürlich ein bisschen andere Veranstaltungen, jetzt so eine typische Wasserglaslesung, wie es so schön heißt immer. Da kommt auch anderes Publikum wahrscheinlich als zu den Kabarettabenden. Wie würdest du das selber vergleichen?
Es ist total lustig, weil ich habe gerade beim ersten Roman, der ist ja mein Soloprogramm aus Liebe, das war ja vom Plot her das Gleiche. Und ich habe dann nur so viel Stoff gehabt, dass ich mir gedacht habe, der vollkommen größenwahnsinnig, das ist eigentlich ein Roman. Und dann habe ich eben mit diesem Material, das ich gehabt habe für das Stadtstipendium angesucht, das auch bekommen. Und dadurch ist es dann auch dazu gekommen, dass ich mir überhaupt zugetraut habe, den Roman zu schreiben. Und dadurch, dass das dann eigentlich schon einmal auf der Bühne war, habe ich ja auch die Figuren, ich habe gewusst, wie die Figuren sprechen und ich habe die Lesungen dann auch so gemacht. Und dann waren die Lesungen halt natürlich immer sehr humoristisch, also es hat den Leuten auch immer voll getaugt, weil sie nicht diese typischen Wasserglaslesungen waren, sondern weil ich die Figuren teilweise auch gespielt habe. Und genau, das wollte ich sagen. Das Interessante war, ich habe teilweise dann auch auf Kabarettbühnen die Lesungen mit dem Buch gemacht. Und das Interessante ist, es hat immer funktioniert. Es hat auf der Kabarettbühne funktioniert, auch wenn ich zuerst gesagt habe, ich lese jetzt ein Buch, da kommt im Kabarett dann oft so, oh Gott, eine Lesung. Und umgekehrt in der Literatur, oh ja, jetzt kommt die Kabarettistin. Und es hat aber wirklich in beiden Genres funktioniert. Und das hat mich eigentlich sehr erstaunt und auch sehr gefreut. Und das Gleiche ist auch bei Malibu Orange, dass ich halt, also ich kann das ja auch gar nicht, dass ich mich hinsetze und das dann halt monoton runterlese und ich gestalte es dann halt auch, weil ich ja auch sehr gesprochen schreibe. Also dieses gesprochene Wort ist mir sehr nah, das ist sicher auch meine Kabarettprägung. Und dadurch sind diese Lesungen halt dann auch etwas lebendiger. Und das ist schon immer, es ist für mich viel lustiger und ich glaube, dem Publikum taugt es auch.
Jetzt hast du diese beiden Arbeitsfelder Kabarett und Literatur schon erwähnt oder davon erzählt. Wie nimmst du das dann wahr? Gibt's da, also ich nehme an, im Kabarett hat man ja viel stärker mit Zusammenarbeit auch zu tun. Also man hat eine Regie, es ist ein größeres Team dahinter. Im Bereich der Literatur ist zumindest das Klischee halt, diese einsame Schreibstube, aus der man dann irgendwann mit einem fertigen Manuskript herauskommt. Dann gibt es den Verlag, gibt es LektorInnen etc. Aber es ist dann doch ein einsamerer Beruf. Wie geht es dir damit? Also wie würdest du auch diese beiden Felder, ja, wie nimmst du die wahr?
Ja, also das stimmt. Also der Beruf der Schriftstellerin ist wirklich etwas isoliert. Darum ist es mir, was mir auch immer wichtig, dass ich auch andere Sachen auch mache und mit anderen Menschen auch zusammenarbeite. Allein um die Inspiration aus dem echten Leben zu kriegen, weil manchmal frage ich mich auch, woher kommen sollen meine Geschichten kommen, wenn ich immer nur in meiner Wohnung sitze und tippe alleine. Und was war jetzt die Frage?
Mit dem Kabarett, also wir haben ja, worauf die Frage, glaube ich, bei mir so ein bisschen zurückgeht, ist, dass wir mit Toxische Pommes und auch mit Steffi Sargnagel und so auch schon ein bisschen drüber geredet haben, wie diese unterschiedlichen Felder sich gestalten und wie auch vielleicht Kolleginenschaft ausschaut im Bereich der Literatur oder gibt es das im Kabarett stärker oder ist das, also...
Genau, also das ist auch ein Grund, warum... Ich war am Anfang total überrascht, dass wenn ein Buch rauskommt und dann sind ja diese ersten Monate Lesungen, dann sind die aber vorbei. Und für mich war aber klar, wenn man was geschrieben hat, dann spielt man das mal 2 Jahre. Und ich habe mich drauf gekommen, das stimmt ja nicht, versteht ja nicht, mit einem Buch steht man ja nicht in erster Linie auf der Bühne. Ein Buch verkauft sich ja dann irgendwann und das ist auch total ungewohnt. Denn irgendwann hin und wieder rede ich dann mit dem Verlag und dann wird mir erzählt, wie es sich so verkauft. Aber man kriegt das ja unmittelbar alles überhaupt nicht mit. Und ich finde, das ist schon eine eigene Herausforderung beim Schreiben. Ich meine, es hat auch seine Vorteile, dass es so einfach ist, weil du brauchst nichts außer einem Laptop. Also wenn ich das vergleiche eben mit Kabarett, auch wir haben dann unseren Regisseur, der ist dann aus Deutschland gekommen und dann musst du ja alles Mögliche rundherum bedenken und Plakate drucken und Flyer drucken und es ist eben wirklich immer viel, viel rundherum zu tun. Oder wenn ich es höre von Musikern, was die für Aufwände haben, wenn die ein Album rausbringen. Und so ist es einfach, der schriftstellerische Beruf ist sehr einfach. Also man braucht wirklich nur die Idee und das zu schreiben. Aber ich finde, die Herausforderung ist schon, dass man irgendwie einen Alltag auch hat, wo man rauskommt und wo man regelmäßig was hat. Und darum ist für mich der Begriff des Nebenjobs überhaupt nichts Negatives, sondern nicht, was Leute machen, die halt nicht das so richtig beruflich machen, sowas total Notwendiges, einfach auch für die Inspiration und die eigene Psyche.
Vielleicht sollten wir gegen Ende hin noch ein kleines Loblied auf deinen Verlag singen. Mhm. Ich habe heute die beiden Bücher nämlich aus dem Regal genommen und dann ist mir erst aufgefallen, was ich vorher irgendwie nicht so wahrgenommen habe, weil ich sie ja der Reihe nach gelesen habe, dass sich der Farbschnitt da irgendwie so, also dass sich das so weiterzieht vom Erstlingsroman auf den zweiten. Das sehen jetzt die HörerInnen nicht, aber das Muster vom Cover des ersten Buches ist quasi im Farbschnitt des zweiten wieder gespiegelt.
Ja, das ist, glaube ich, gar keine bewusste Entscheidung. Ah. Es war dann die Auswahl zwischen mehreren Farbschnitten und die erste Idee war, dass die Wellen vom Cover einfach weitergehen auf der Seite und dann hat der Verlag entschieden, das ist nicht spannend genug. Und ich habe dann noch gesagt, schaut das nicht so sehr aus wie der erste Roman. Dann haben wir aber entschieden, das ist eigentlich gut, dass das irgendwie auch zusammenhängt.
Voll schön.
Ja, also der Leikon Verlag, die denken sich wirklich immer schöne Sachen aus und ich bin auch sehr froh, dass die Bücher so... Ich werde auch sehr oft darauf angesprochen, dass Leute sehen, also die fallen auch wirklich auf in den Buchhandlungen.
Absolut. Aber mit Farbschnitt ist es jetzt nicht mehr zu bekommen, glaube ich. Ich habe gelesen, es ist
ja,
eine zweite Auflage.
Es ist jetzt schon eine zweite Auflage, was natürlich sehr schön ist. Ja. Das Traurige ist, es ist ohne Farbschnitt. Mhm. Aber der Inhalt ist der gleiche.
Ja, du hast das Startstipendium jetzt selber nochmal erwähnt. Das hast du eben bekommen, um dich dem Schreiben dieses Buches genau ganz widmen zu können. Wie wichtig ist sowas für Autorinnen, um sich wirklich die Zeit zu nehmen, nehme ich an, wirklich sich ans Schreiben zu machen?
Es nimmt natürlich einen großen Druck, wenn man mal weiß, es ist eine Zeit lang, kann man sich eben aufs Schreiben konzentrieren. Und bei mir war es gerade beim Stadtstipendium so, und das Stadtstipendium ist ja was man für das erste Buch, oder ich glaube auch für das zweite kann man es auch beantragen, und bei mir war es wirklich so, ich habe so ein bisschen dieses im Kopf gehabt, ich habe nämlich immer nebenbei auch gearbeitet, also ich war als ÖAD-Lektorin in Ungarn für 5 Jahre neben dem Kabarett und wie das dann vorbei war, habe ich da uns im Kopf gehabt, ich brauche jetzt einen neuen Job und habe so im Kopf gehabt, ich darf erst dann einen Roman schreiben, wenn ich mir einen Job gesucht habe, weil das gehört sich so. Und für mich war es wirklich einfach was vom Denken her, wie ich das Stipendium gekriegt habe, war so irgendwie so was Offizielles, so jetzt... So ein bisschen der Stempel drauf, jetzt bin ich einmal eine Zeit lang Autorin. Allein deswegen hat es mir schon sehr genützt. Und allein, und sonst natürlich ist es einfach, es ist erstens wichtig, dass man, glaube ich, dass man auch immer wieder auftaucht, dass man halt jemand ist, der Stipendien kriegt, glaube ich, schadet auch nicht für weitere Bücher. Und das Finanzielle halt sowieso, weil es nimmt einfach einen finanziellen Druck, weil man halt nie weiß, was kommt als Nächstes.
Ja, wir haben vorher auch schon erwähnt, dass du ja im letzten Jahr oder jetzt vergangenem Jahr beim Bachmann-Preis gelesen hast. Einen Auszug aus Malibu Orange, nämlich diesen Schlussteil, wo es um den Tod der Oma geht. Und beim Bachmann-Preis ist es ja traditionellerweise so, dass die Kritik sehr hart sein kann. Es wird nicht nur gelobt. Wie ging es dir damit und wie hast du das ganze Spektakel so erlebt?
Es war halt witzig, weil das alles so eng zusammen war. Es war Ende Juni Bachmann-Preis, Ende Juli Buchveröffentlichung. Also es war echt so in einem geballten Zeitraum sehr, sehr viel. Aber natürlich, der Bachmann-Preis ist halt sowas, also das ist einfach, dass man halt dabei ist und dass man dort ist und dass man erlebt. Also ich habe das auch immer gesagt, ich fahre halt hin wegen einem Erlebnis, weil was dann dabei rauskommt, das weiß man ja. Wirklich, ich glaube, das ist wirklich auch zu einem gewissen Grad Glückssache dann. Und ich bin schon auch hingefahren mit dem, also ich habe mich versucht, schon auch darauf vorzubereiten, das kann entweder gut werden oder es kann sehr hart werden. Und es ist, glaube ich, auch wurscht, wie viel, ob man, gut, ein Preis ist dann immer schön, aber auch wenn man, harte Kritik in der Öffentlichkeit oder negative ist immer hart, auch wenn es viele gute Sachen gibt. Ich glaube, das muss man halt einfach wissen, dass das auf einen zukommt. Und ich habe ja das Glück gehabt, dass ich 15 Jahre Kabarett-Erfahrung gehabt habe. Und in unserem Duo waren wir auch öfters in sehr interessanten Orten, von denen wir noch nie gehört haben. Und dann sind wir da gekommen mit unseren absurden Dialogen. Da ist uns auch manchmal passiert, dass das Publikum einfach reinweise nach Hause gegangen ist. Also mit Ablehnung in der Öffentlichkeit, da war ich zum Glück schon, das habe ich schon einmal erlebt gehabt. Und drum war das eigentlich nicht so schlimm für mich, weil ich einfach auch damit gerechnet habe, weil das weiß man ja vom Bachmann-Preis, das ist ja die große Legende über den Bachmann-Preis. Jeder Mensch hat zu mir vorher gesagt, boah, doch fast wirklich hin und ist das echt an. Und mir ist aber auch prophezeit, man hat nachher Schreibblockaden und was weiß ich was. Das war jetzt bei mir alles nicht. Und auf der anderen Seite, also bei mir war die Jury sehr gespalten und teilweise sehr kritisch. Teilweise habe ich es auch gar nicht kritisch gefunden, sondern finde ich auch teilweise irgendwas geredet. Also das glaube ich auch beim Bachmann-Preis, glaube ich auch, was immer wieder passiert. Und dann auf der anderen Seite habe ich aber sehr viele sehr positive und sehr schöne Dinge gehört, was auch sehr, sehr cool war. Und dann war es halt einfach so dieses, dass man da eine Woche in dieser Blase drinnen ist, wo es nur um Literatur geht und wo es nur um diese 14 Texte geht. Das war einfach ein Event und ein Erlebnis. Und es war dann immer total witzig, wenn ich da rein bin in dieses ORF-Zentrum in Klagenfurt. Und dann ist er alles mit Scheinwerfern und es geht immer nur um die Texte. Und dann, wenn ich dann rausgegangen bin, habe ich dann plötzlich gesehen, ah, stimmt, da haben die Leute ein ganz normales Leben auch noch. Also die denken gerade überhaupt nicht an. Und man glaubt dann wirklich so eine Woche, das ist das Zentrum der Welt. Und das ist schon, ja, ich finde, es war ein Erlebnis. Und es war auch gut fürs Buch auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn ich noch einmal eingeladen werde, ich würde es sofort wieder machen, weil ich finde, es gibt nichts Besseres als Dinge, die man macht, als wenn man Dinge nicht tut.
Es ist ein Erlebnis, dass man so wie alles andere auch besser mit Humor übersteht, oder?
Ich glaube, man darf es nicht zu ernst nehmen. Ja. Also ich habe das immer, ich habe so viele Sachen gehört schon darüber. Also es ist so was, was mir Leute alles erzählt haben, was das für Mythen waren. Und im Endeffekt ist es halt eine Veranstaltung. Und ich finde, man muss ein bisschen diesen Mythos da mal runternehmen. Das ist natürlich cool, wenn man dabei ist, weil es halt dieses Riesending ist. Aber eben, ich finde auch, man darf es nicht ganz ernst nehmen, weil sonst das zerstört dich dann. Ja, wenn du glaubst, das ist jetzt das Ende meiner Karriere oder hätte der Beginn meiner Karriere sein können. Ich glaube, man muss das mit Humor sehen oder halt mit einer gewissen Lockerheit.
Habt ihr dann, oder hast du mit den anderen Autorinnen dann auch viel Zeit verbracht oder ist man da dann eher für sich, wenn es jetzt nicht gerade...
Man ist ja ziemlich lang dort. Also ich war, vor mir ist es so lang vorgekommen, weil ich gleich am Anfang dran war. Also ich war gleich am allerersten Tag die Zweite. Und dann habe ich ja dort bleiben müssen, oder ich bin halt dort geblieben, weil du musst ja dann bei der Preisverleihung anwesend sein. Und dann habe ich eigentlich 3 Tage, glaube ich, gehabt, wo ich gar nichts mehr... Ich habe überhaupt nicht mal nervös sein mehr brauchen, weil ich ja schon alles hinter mir gehabt habe. Und es war dann schon, es war echt total nett, wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe gehabt, wo dann halt Leute immer wieder reingeschrieben haben, geht heute jemand schwimmen, braucht jemand ein Gallery Voice, ich habe ein Bügeleisen mit, falls jemand eins braucht. Also es war eigentlich schon total nett. Aber dann waren halt wieder viele auch dann mit dem Verlag dort oder mit ihrer Agentur dort und man hat sich dann auch schon gern immer wieder auch zurückgezogen. Also ich bin dann... Mir war es dann schon auch immer wichtig, dass ich dann wieder weggehe und bin mir dann manchmal einfach ins Hotelzimmer gegangen, habe ferngesehen. Ich habe das erste Mal seit 20 Jahren, glaube ich, wieder Charmed-Folgen gesehen, weil ich manchmal einfach nur zurückgegangen bin und den Fernseher eingeschaltet habe. Also es war so von beiden was, aber es war irgendwie, ich habe so eine ganz nette Runde gefunden, weil es so, weil man sich auch irgendwie unterstützt hat, aber dann doch jeder irgendwie so seine Sachen gemacht hat.
Jetzt hast du Charmed erwähnt. Ich komme langsam zum Schluss und zu einer, noch einmal eine Frage, die auf die Literatur zurückführt. Eine vielleicht schwierige Frage, ich weiß es nicht, vielleicht auch eine ganz leichte. Was liest du denn selber gern? Also welche Art von Literatur magst du? Gibt es vielleicht ein Buch des Jahres 2024, das dir total in Erinnerung ist? Oder?
Das habe ich jetzt öfters Leute gefragt. Ich habe 2024 sehr wenig gelesen, weil ich das Buch fertig geschrieben habe. Ich habe aber, was ich dann immer wieder sage, und das klingt dann sehr seltsam, aber ein Buch, das sich sehr bei mir eingebrannt hat, 2024, habe ich gleich Anfang des Jahres gelesen, war die Britney Spears Biografie, die Autobiografie von der Britney Spears. Ich habe es auch deswegen gelesen, weil ich keine Literatur lesen wollte, weil ich das Buch gerade fertig geschrieben habe. Aber es hat sich in mir trotzdem sehr eingebrannt, weil es einfach auch total, es war wirklich total arg zu lesen, finde ich. Und ich finde, das ist halt schön, gut, es geht um einen Popstar und das ist jetzt wieder ganz was anderes als Literatur, aber dass das halt auch so diese Dynamiken und wie die eigentlich ausgebeutet worden ist von allen Seiten, das war schon ziemlich hart zu lesen eigentlich. Dann, auch wenn es so dahin geht und es ist recht leicht zu lesen, aber irgendwann war ich da schon komplett fertig und komplett paranoid, weil ich mir dachte, bitte, was ist das für eine Geschichte? Das hat sich heuer sehr eingebrannt bei mir. Was ich auch gelesen habe, ist, ich habe das habe ich mir nämlich, glaube ich, voriges Jahr zu Weihnachten gewünscht, der zweite Teil von der Johanna, von der Renate Welsch, also die alte Johanna. Mhm. Und dann, weil ich als Jugendliche die Johanna gelesen habe, habe ich jetzt die alte Johanna gelesen, jetzt habe ich beide Teile noch einmal gelesen. Das war auch sowas. Auch, ich finde auch sehr schön geschrieben und auch sehr, auch so mit Details und so detailgetreuen Wahrnehmungen, auch über das Alter und dann im Vergleich auch, wie sie eine Jugendliche ist, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Aber grundsätzlich, ich lese alles Mögliche gern. Ich merke nur, dass es wird für mich schwieriger, je mehr ich selber schreibe, vor allem deutschsprachige Literatur zu lesen, weil man immer so ein bisschen in dem drin ist, das erinnert mich an das und das erinnert mich an das und man vergleicht es dann irgendwie, gerade wenn man selber gerade was schreibt, das finde ich manchmal ein bisschen von dem her ein bisschen anstrengend. Und darum lese ich immer am liebsten dann so im Urlaub oder so, wenn sonst nichts ist.
Du hast vorhin erwähnt, dass du wieder an was schreibst, also gerade nicht so sehr zum Lesen kommst, das freut uns. Kannst du darüber schon was verraten, worum es geht? Ist es wieder ein Roman oder woran arbeitest du?
Ja, also die Idee war, ich habe ja wieder überlegt, eben das war die große Überlegung, mache ich jetzt ein Kabarettprogramm, schaue ich einen Roman. Ich konnte es nicht lassen, ich habe es wieder angefangen. Das ist immer so schwierig, darüber zu reden, wenn man gerade anfängt. Aber es gibt schon sowas wie ein Konzept und es gibt schon sowas wie erste Seiten. Und was ich darüber verraten kann, schwierig. Aber was ich vielleicht sagen kann, ist, wahrscheinlich ändert sich eh noch alles, geht es diesmal um einen Mann. Also gibt es einen Protagonisten? Das ist für mich eine sehr, ich habe mir diesmal etwas sehr Wildes geleistet. Ich meine, jetzt schreibe ich etwas über einen Mann. Im Moment, schauen wir mal, vielleicht ändert sich das alles noch.
Wir sind gespannt.
Ich auch.
Als was würdest du dich denn im Fasching am ehesten verkleiden? Wir haben aus dem Buch gelernt, Pirat ist ganz schlimm.
Ja, da habe ich, das war meine großartige Recherche für das Buch. Was ist die häufigste Verkleidung? Da habe ich gelernt, es ist Pirat.
Ah ja, nicht
Biene. Nein, die Anne ist das ja. Was würde ich mich verkleiden? Das ist eine sehr interessante Frage. Also irgendwas Blödes, glaube ich. Ich habe mich schon ewig nicht mehr verkleidet. Ich würde gerne nähen können oder so, dann würde ich mir irgendwas Cooles selber nähen. Ich war irgendwas. Ich weiß es nicht, das ist ein Gegenstand vielleicht. Ich habe irgendwann mal eine Verkleidung gesehen, wo jemand das Föhn war. Das habe ich ganz lustig gefunden. Ja, irgend sowas. Ja. Irgend sowas, womit man nicht rechnet vielleicht. Aber das müsste ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall irgendwas, was nicht so diese typischen. Kein Pirat.
Kein Pirat.
Wahrscheinlich auch keine Biene.
Ja, zum Fasching passend, Marille oder Vanillekrapfen?
Ja, Marille.
Klassisch.
Ja, das ist mir zu üppig sonst. Früher hätte ich vielleicht Vanille gesagt, jetzt würde ich Marille sein.
Heavy Metal oder Schlagerparade? Oder Geigenkonzert?
Alles schwierig. Da bin ich ein bisschen wie eine Oma bei Heavy Metal, denkt man, das ist mir zu laut. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich entscheiden müsste, also was ich mir so im Fernsehen oder wo ich hingehen würde, wahrscheinlich eher die Schlagerparade und dann würde ich aber Aggressionen kriegen nach 3 Minuten. Also es ist für mich beides eigentlich schlimm. Okay.
Malibu Orange oder Wodka Bull?
Ah, Malibu Orange. Eindeutig.
Das war auch nicht anders zu erwarten. Ja, das waren eigentlich unsere Fragen. Mhm. Dann können wir nur sagen, wir bedanken uns herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Ulrike Heidachers Roman Malibu Orange ist im Leikram Verlag erschienen. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bedanken uns fürs Zuhören.
Wenn ihr auch im neuen Jahr keine Folge von Auf Buchfühlung mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.